Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Big Apple Strudel. Mein heutiger Gast heißt Oliver. Er ist Koch und hat in Amerika eine Wahnsinnskarriere hingelegt. Von New York City bis Florida, nach Hawaii und nach Washington. Er hatte viele Stationen, von denen er uns jetzt erzählt, und eine ist ganz besonders interessant. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen, Oliver.
Servus.
Ich habe heute einen Gast und ich freue mich total, weil der Oliver kommt daher, wo ich herkomme, aus dem Frankenland, praktisch um die Ecke, und ist Koch, sehr erfolgreicher Koch in Amerika. Also Oliver, danke, dass du hier in meinem Podcast bist. Ich freue mich total.
Ja, sehr gerne.
Und jetzt sag mal, wie ist es dazu gekommen, dass du aus dem Frankenland nach Amerika gekommen bist? Also als Koch bist du ja, glaube ich, nach Amerika gekommen,
genau,
stimmt's?
Genau. Das sind jetzt auch schon wieder einige Jahre her, also man wird alt. Es war, ich war damals noch in der Schule, da hat mich meine Tante nach Amerika in Urlaub mitgenommen. Und wir waren in Kalifornien für ein paar Wochen und dann am Schluss 5 Tage in New York. Und als junger Mann, dann die Skyline, wenn man da erstmal von New York reinfährt, vom JFK Flughafen, das war ja, so war schon ein Eindruck. Der ist mir dann im Hirn stecken geblieben und da habe ich dann auch die Energie und diese 24-7-Mentalität. Und du hast ja unbegrenzte Möglichkeiten in New York und das war schon faszinierend, kommen von einem kleinen, einer Kleinstadt Forchheim, wie gesagt, in Oberfranken, in Bayern, war das schon was sehr Weltbewegendes. Da haben wir 5 Tage da verbracht, total in New York verliebt. Ich musste natürlich noch meine Schule fertig machen, Lehre, Bundeswehr und ein bisschen Berufserfahrung sammeln. Aber mein Ziel war, dass ich immer mal in New York leben und arbeiten möchte. Und dann, nachdem ich das so, die Schule okay geschafft habe und dann Lehre angefangen in einem guten Restaurant in Nürnberg. Das ist 3 Jahre Lehre, ganz ein bisschen anders als in Amerika. In Amerika ist ja Hotelfachschule und zahlst sehr viel Geld und dann ist dann also auch noch ein bisschen wenig Berufserfahrung hast, wenn du fertig bist mit der Schule. Auf jeden Fall habe ich mir dann dieses Ziel gesetzt, dass ich, wenn ich 23 Jahre alt wäre, würde ich gerne in New York leben. Und zu dem Zeitpunkt war ich, glaube ich, 16, 17. Also war noch jung und es war so ein bisschen realistisch gesehen. Also ich musste noch diese anderen Stufen erstmal bewältigen, bevor ich dann diesen Traum New York erfüllen. Oder ich habe ihn nie aus den Augen verloren. Und dann nach der Bundeswehr bin ich in die Schweiz. Nach Bern habe ich da fast 2 Jahre gearbeitet in einem 5-Sterne-Hotel. Und dann habe ich einfach mal ein paar Hotels in New York angeschrieben. Und zum Anfang war ich ein bisschen sauer, weil es gab keine Antwort. Keiner hat zurückgeschrieben. Und ich habe da wirklich richtig schön damals noch Lebenslauf und Passbild und das auch alles schön Dolmetscher übersetzen lassen, weil mein Englisch war damals ganz basic, also ganz einfach. Und für fast 2 Monate habe ich überhaupt nichts gehört. Dann habe ich auch ein bisschen schon die Hoffnung aufgegeben. Und dann kam ein Anruf an einem Freitagabend, das weiß ich noch wie heute, Freitagabend um kurz nach 6 Schweizer Zeit. Das ist natürlich Hauptbetriebszeit in der Küche. Ich war damals für die Fischstation verantwortlich. Und das Telefon klingt in der Küche und New York ruft an. Der möchte den Oliver sprechen. Und der Küchenchef hat schon, wie gesagt, das Restaurant war ausgebucht an dem Abend. Und mein Boss wusste damals schon, dass ich nach New York wollte. Das war mein Traum, da habe ich dafür auch geschwärmt und viel drüber erzählt. Und er meint dann so, okay, ist es wichtig? Aber es ist sehr wichtig. Okay, mach's schnell. Jetzt fängt der Küchenchef das Reden an und interviewt mich da. Und es ist, und ich sehe meine, das ist, wie gesagt, du stehst dann im Küchen, du siehst die Küche auf der anderen Seite von dem Häuschen, wo das Telefon ist. Und du siehst, wie deine Station so wie was in Flammen aufgeht. Und Ja, die Kirche, dann wuchten und winken, dass ich wieder rauskommen soll. Das war mir dann auch egal, weil ich wollte dann wirklich mit dem Chef in New York reden und das dann auch klar machen. Naja, dann haben die dann gesagt, okay, die würden ein Visa sponsern. Also ich musste auch damals die Hälfte zahlen. Das war ein J1-Visa, ist ein Training-Visa. Das für 18 Monate. Und dann ging es eigentlich ziemlich schnell. Dann musste ich mein Visa bei der Botschaft abholen in Frankfurt und dann Flug gebucht. Und dann, ja, habe ich eigentlich an meinem 23. Geburtstag dann in New York auch, wie ich angekommen, am nächsten Tag das Arbeiten angefangen. Also den Traum, den ich hatte von 7, 8 Jahren zuvor, den habe ich dann auch wirklich durchgezogen und habe dann an meinem 23. Geburtstag in New York das Arbeiten angefangen.
Wahnsinn. Also das alleine finde ich schon so Hammer. Also der Mut auch und dieses dran glauben und auch wirklich die Schritte tun, ne, damit es wahr wird. Okay, und dann bist du ja in New York angekommen und es war ja damals ein bisschen eine andere Nummer, ne? Da gab es ja nicht Internet und so. Wie war da die Situation?
Es war schon ein bisschen abenteuerlich. Also es war in der Mitte 90er, also es sind schon einige Jahre her. Aber die ersten 2 Wochen durfte ich im Hotel wohnen. Aber ich habe auch einen Tag angekommen, nächsten Tag habe ich das Arbeiten angefangen. Also du fängst das Arbeiten an, du kennst, okay, ein bisschen auf die Karte kannst schauen, wo was ist in Manhattan oder New York. Aber wie findest du eine Wohnung, weil während du arbeitest, innerhalb 2 Wochen. Und es war dann doch ein bisschen so die Village Voice und die New York Times. Und dann Internet gab es noch gar nicht so richtig. Ich hatte noch gar keinen Computer. Handy gab es noch keins. Also das war schon ein bisschen. Zum Glück, und das habe ich dann auch schnell gelernt, mit Beziehungen kommt man da doch viel weiter. Und da hatte ich einen Kollegen in der Küche, der war Schweizer, der konnte auch Deutsch, der konnte auch Französisch. Und der hatte in einer Wohnung gewohnt. Das war so ein größeres rotes Haus in Queens mit, glaube ich, 40 Einheiten, 40 Wohnungen. Und es war kein sehr modernes Haus. Und er meinte, ja, die hätten, glaube ich, so eine Kellerwohnung. Und dann meine ich so, ja, Kellerwohnung, das klingt jetzt nicht so berauschend, aber ich schaue mir das mal an, weil ich auch ein bisschen, das war schon die zweite Woche von meinen 2 Wochen im Hotel. Dann ging ich da hin und es war wirklich nur ein Zimmer. Unten, wenn du da einen Gang runter bist, musst du erstmal den Kopf zur Seite stecken, weil das so niedrig war. Und es waren dann doch ein bisschen andere Verhältnisse, wie ich es gewohnt war. Und es gab auf der Flur gab es eine Dusche, eine Toilette, die man dann noch mit 3 anderen Wohnungen teilen mussten. Und dann bin ich da erstmal eingezogen. Und das war schon, wenn da jemand oben gespült hat, die Toilette, dann hat man das schon in den gehört. Und dann abends, ich war meistens so müde, ich bin auch gleich einmal eingeschlafen. Aber eine Nacht war ich dann doch ein bisschen halb wach und dann hört man so was rascheln und dann habe ich gedacht, was ist das? Und das Licht angemacht und das Rascheln hat aufgehört. Und dann habe ich Licht wieder ausgemacht, das Rascheln hat wieder angefangen. Und dann irgendwann habe ich die Taschenlampe raus und habe ich dann oben auf die Rohre drauf geleuchtet. Da waren es riesen Kakerlaken, die da durchgezogen sind. Und ich habe danach nicht mehr schlafen können und ich habe gesagt, ich muss hier raus, das ist ja extrem. Also das war dann schon, ich war da glaube ich in ganzen 3 Wochen in dieser Wohnung oder in dem Zimmer, das war eigentlich nur ein Studio, ein Zimmer. Und durch Zufall eigentlich ist dann ein anderer Kollege im Hotel weggezogen nach Florida und der wollte mir seine Couch verkaufen. Und da habe ich gesagt, ja, das Bett, wo ich momentan drin schlafe, das ist nicht sehr bequem, das war sehr weich. Und dann habe ich gesagt, na, ich schaue mir die Couch mal an. Der hatte in Queens in Astoria gelebt. Da sind wir nach der Arbeit hingefahren und seine Wohnung im 2. Stock, ein Schlafzimmerwohnung und mit seiner Freundin, die war Französin, die hatte da gelebt und das war ich komplett anders, als wo ich jetzt die letzten 3 Wochen gelebt habe. Der hatte so einen kleinen Balkon, der hatte Tageslicht. Ich hatte ganz wenig Tageslicht in meinem Kellerzimmer. Und Ja, dann habe ich die Couch angeschaut, das war so eine Ausziehcouch und da, New York, du bekommst auch noch viel Besuch. Da habe ich gesagt, ja, die Couch, die nehme ich. Ich wusste zwar zu dem Zeitpunkt zwar nicht, wie ich die dann in mein Zimmer mitnehmen hätte nehmen sollen, aber dann meinte er auch, hey, ich habe noch einen Tisch und zwei Stühle und dann meine ich so, ja, das. Und dann meine ich, ja, wie schaut es mit deiner Wohnung aus, was zahlst du? Und zahlte der damals, glaube ich, $580 im Monat. Und die Dame, die mir mein Kellerzimmer vermietet hat, hat mir $500 verlangt. Und dann sage ich, ja, das ist ja fast in meinem Budget, also was ich mir finanziell erlauben könnte. Und dann habe ich gesagt, ja, wie funktioniert das hier? Und dann hat mich auch die Vermieterin, diese griechische Familie, die hat, ja, sind wir dann auch gleich runter. Die haben im gleichen Haus gelebt. Und der klopft und die ältere Dame macht auf und da waren die alle am Tisch gesessen, haben gegessen, die ganze Familie, ich glaube 10, 11 Leute. Und die haben mich dann hingesessen und haben mir eine Schüssel hingestellt und hat gesagt, jetzt ist erst mal. Das war schon ein erster guter Eindruck. Also du kennst ja keinen da und die setzt dich dann an den Tisch mit der Familie hin und du kriegst eine Schüssel zum Essen, einen Teller. Und dann haben wir ein bisschen erzählt, ja, Deutscher, ja, die Deutschen, die sind sehr sauber und die sind sehr organisiert und die wissen, wie man arbeitet. Und da habe ich gesagt, ja, ich denke mal, das so kann man mich auch beschreiben. Und dann ging es eigentlich sehr schnell und der zog dann innerhalb, glaube ich, einer Woche aus. Und ich habe dann auch die Wohnung gleich übernommen. Und da habe ich dann eigentlich die restliche meiner Zeit in New York verbracht, was auch ideal war. Also ein Schlafzimmer, meine Eltern, meine Familie war da, meine Großmutter war da, die haben alle bei mir in der Wohnung gewohnt. Ich habe da mein Schlafzimmer abgegeben und habe das auf dieser Couch geschlafen, mit meinem Bruder auch manchmal. Damals war das ein bisschen einfacher. Also wenn man jünger ist, dann ist es ein bisschen lockerer. Heutzutage braucht man schon ein richtig schönes Bett. Aber das waren so die ersten Eindrücke und das war natürlich... Ich sag mal, wenn man jünger ist, dann denkt man nicht so viel drüber und dann nimmt man auch dieses Risiko in Kauf. Und auch wo ich in Deutschland, wo ich dann gesagt habe, ich ziehe nach New York, dann haben dann doch schon einige ein bisschen gelächelt und haben gesagt, okay, wir sehen dich dann in 3 Monaten wieder. Und es war so ein bisschen Ansporn für mich zu sagen, euch zeige ich's. Also ich ziehe das durch, auch wenn es nicht einfach werden wird. Aber wie gesagt, das hat mir sehr viel geholfen in meiner Karriere. Und ich habe immer gesagt, wenn du es in New York schaffst, dann wirst du es überall schaffen. Und danach ging es ja dann noch in ganz andere Städte und Länder.
Ja, also du warst ja auch wahnsinnig viel unterwegs. Also du warst auch in Asien eine Zeit lang, gell?
Ja, da wollte ich eigentlich, also nach New York, du bist ja 18 Monate nach dem Visum, musste ich raus. Und dann ging ich nach London. Und London, das waren fast 2 Jahre. Und dann... Asiatisch hat mir schon immer gut gefallen und ich war noch nie. Und dann habe ich gesagt, okay, Hongkong, da gab es dann auch ein Hotel von der Hotelkette, für die ich gearbeitet habe. Und da habe ich mich vorgestellt und meinte, ja, das Beste wäre, wenn du mal persönlich vorbeikommst. Und naja, da war ich dann von Frankfurt nach Hongkong, das sind, glaube ich, 14 Stunden, sind nicht weniger dahin geflogen. Und das Gespräch verlief sehr gut und ich habe dann auch ein paar Tage mit denen in der Küche gearbeitet. Aber es wurde dann auch sehr schnell klar, dass es sehr schwierig sein würde, ein Visa zu bekommen, weil Hongkong wurde gerade von Great Britain nach China zurückgegeben. Das ist 100 Jahre Vertrag. Das war Ende 90 und also da wurden keine Visas für Ausländer gesponsert und es war also fast unmöglich da zu arbeiten. War trotzdem auch eine gute Erfahrung. Ich war da, glaube ich, 10 Tage dort. Habe eigentlich viel gearbeitet, auch viel gesehen. Und wie gesagt, der stellvertretende Küchenchef, der war ein Deutscher aus Stuttgart. Und der hat mir ein bisschen Hongkong gezeigt und diese Märkte. Und das war schon sehr interessant.
Und sag mal, du bist ja dann also in London gewesen und wolltest du dann aber wieder unbedingt zurück nach Amerika? Hast du dir gedacht, okay, jetzt bin ich zwar in London, aber ich will wieder zurück?
Ja, ich sag mal, in New York, man geht auch, man arbeitet viel, man partiert auch viel und man hat eine gute Zeit und man lernt verschiedene Leute kennen und habe ich auch meine Freundin kennengelernt, die dann auch später meine Frau wurde. Und ja, wo ich dann sagte, ich muss aus Amerika raus, war das schon ein bisschen so der Knackpunkt. Wie geht jetzt unsere Beziehung weiter? Weil ich musste raus. Und da haben wir gesagt, na, jetzt schauen wir mal, London ist eine schöne Stadt, New York ist eine schöne Stadt. Jetzt versuchen wir das mal Long Distance, wie's, und dann sehen wir, wie es funktioniert. Und ja, man arbeitete dann doch 6-7 Wochen am Stück fast, mit ganz wenig freier Zeit. Und dann baut man sich ein bisschen extra Tage auf, wo man dann mal eine Woche frei nehmen kann, nach New York fliegt, mit der Freundin verbringt. Und dann auch sie kam dann öfters nach London. Aber nach fast 2 Jahren merkt man dann doch, dass das ist nicht billig. Und von daher haben wir dann die Entscheidung gefasst, ja, zu heiraten. Und dann auch zum, wir wollten eigentlich ja Flitterwochen, ging es eigentlich dann nach Washington zum Vorstellungsgespräch. Gleiche Hotelkette noch. Four Seasons, nicht mit der 4 Jahreszeiten in Hamburg zu vergleichen. Es ist also eine kanadische Kette, die mittlerweile auch 150 Hotels weltweit hat. Und da waren wir in Washington. Das ging eigentlich recht reibungslos. Da haben die mir dann eine Stelle angeboten. Und ich kam zurück. Immer noch auf dem Visa. Und dann haben wir unseren nächsten Punkt, oder unsere nächste Stadt hier an der Ostküste war Washington. Und das waren auch 4 tolle Jahre. Und die haben mir so gut gefallen, dass ich jetzt auch wieder in Washington lebe.
Ah, ja, cool. Und jetzt muss ich doch noch mal kurz zurückkommen zu New York, bevor wir weitergehen, weil ich habe noch eine andere Frage, weil du warst noch an anderen sehr schönen Orten. Aber bevor ich das frage, wie würdest du noch mal New York damals beschreiben in den 90ern, Wie, also du warst ja auch jetzt sicherlich auch mal wieder in New York und so. Ja. Was ist so der große Unterschied für dich?
Ja, New York, ich sag mal, damals war es ein bisschen schmutziger. Heute, obwohl viele Leute, die das erste Mal in New York sind, sagen, es ist nicht so sauber, aber ich sage, es ist eine Großstadt. Also wenn du nach Berlin gehst oder nach München, ist vielleicht nicht so groß, aber Berlin in Paris oder London, das sind natürlich Millionen von Menschen und auch so viel Verkehr. Und ich sag mal, die Energie und dieses you can do it. Also die New Yorker haben diese Mentalität, die eigentlich auch ansteckend ist, finde ich. Und du arbeitest eigentlich, und wie gesagt, du arbeitest viel. Und ich habe das auch damals gemerkt, wo ich in New York war. Und dann gehst du auch mal aus New York raus. Und wo ich dann eine Woche frei bin, nach Deutschland geflogen für eine Woche zum Urlaub machen. Und alles bewegt sich so langsam. Und alle laufen so langsam. Und du bist dann so richtig in dem New Yorker Trott drin. Und dann, also, warum isst du so schnell, warum redest du so schnell? Du bist also, ist sehr intensiv New York, auch nach wie vor. Wenn ich gehe mindestens einmal im Jahr nach New York, um einfach nur mal neue Restaurants auszukunden oder alte Freunde zu treffen. Oder auch, wie gesagt, jetzt Ende August habe ich vor, dann nach New York zu gehen mit meinem Sohn und die US Open. Wir schauen beide gern Tennis. Ich spiele nicht so gut. Mein Vater spielt ein bisschen besser. Und wie gesagt, da gehen wir nach New York und es gibt ja so viel, die Möglichkeiten sind unbegrenzbar. Also je nachdem, was du möchtest, kulturell oder Museen oder Sportveranstaltungen oder Restaurants. Und es muss auch nicht alles, yes, New York ist teurer, als es damals war. Aber ich glaube, du kannst immer noch Bargains finden, also Angebote, wo du ein bisschen besser durchkommst. Also du musst jetzt nicht jeden Tag in einem Luxushotel leben. Man kann auch ein Airbnb oder ein günstiges Hotel, vielleicht nicht direkt in der Stadtmitte mieten. Man kann ein bisschen außerhalb wohnen, damit der U-Bahn, die Subway, die ist ja doch 24/7. Das ist ja das Schöne in New York, it never stops. New York schläft ja nie. Also du hast ja, wie gesagt, wenn du abends um 2 Uhr noch los willst, du findest eine Bar oder ein Restaurant, einen Club, wo du ausgehen kannst. Aber ja, das ist diese unbegrenzten Möglichkeiten, das ist das Faszinierende. Und die Energie und auch die schiere Größe, die Gebäude, die Skyline, das ist immer wieder abendberaubend für mich, wenn man das sieht. Jetzt meistens fahre ich mit dem Zug von hier, von Washington sind ja nur 3,5 Stunden mit dem Zug. Und wenn man dann da auf Manhattan zukommt, dann fühlt man, also ich fühle das Kribbeln und die Adrenalin und man wird ein bisschen nervös, weil man dann wieder in New York ist. Und dann in New York, man läuft auch sehr viel und es ist eine sehr lauffreudige Stadt. War es damals schon. Ich habe auch oft Sonntag vom Central Park bis damals noch diese World Trade Center runtergelaufen und dann auch zurück oder auch manchmal mit der Subway dann zurück. Aber da sieht man auch viel mehr, wenn man läuft. Also hier in anderen Städten bist du halt mit dem Auto oder im Uber oder mit der U-Bahn und da siehst halt nicht viel. Und wenn du viel läufst, dann siehst du auch mal, was so die Einheimischen so machen. Und vielleicht auch nicht immer nur Broadway oder Fifth Avenue runter, auch mal an der Upper East Side oder auf der West Side runterlaufen. Also da gibt es ja so viel zu sehen. Du kannst da wirklich Tage oder Wochen lang rumlaufen und du läufst nie durch die gleiche Straße, wenn du das Interesse hast. Und das ist faszinierend für mich. Und natürlich ist es auch ein Melting Pot. Du hast Leute von überall her, von der ganzen Welt. Und es ist eine weltoffene Stadt. Also ich habe mich nie als Ausländer da gefühlt, weil jeder ist ein Ausländer. Mhm. Also man ist da auch so angenommen worden und ich habe nie gesagt, oh, ich hatte nie irgendeinen negativen Einfluss auch auf Arbeit, dass du sagst, oh, auch mein Englisch war nicht so gut. Das war eigentlich keinem, das hat keinen aufgeregt.
Mhm. Also ich fand es jetzt interessant, was du gesagt hast, weil ich habe mir gestern erst gedacht, was ich hier laufe, das ist echt Wahnsinn. Und ich glaube aber, das ist auch der große Unterschied, den du gesagt hast. Man läuft so viel und ist dadurch mehr dabei, was die Menschen machen. Also das sieht man dadurch mehr und ist mehr in dieser Stadt und den Menschen so mit. Man taucht da so rein, finde ich.
Ja.
Das macht es vielleicht auch aus. Zusätzlich.
Ja, ich habe schon immer gern gelaufen. Ich habe auch meinen ersten Marathon damals in New York gelaufen. Das war auch noch ein großes Ziel von mir. Und es war ein bisschen so ein Ansporn von ein paar Kumpels zu Hause. Die waren auch zu Besuch da und wir haben da dieses Advertisement, diese Werbung auf dem Bus gesehen. New York Marathon 1997. Und da habe ich gesagt, so, wir hatten auch schon ein paar Drinks. Dann sagte ich so, das wäre doch mal was, da laufe ich mit. Dann meinten die, no chance. Also laufen, aber 42 Kilometer, 26,2 Miles durch alle fünf Stadtteile in New York zu laufen, haben die dann gemeint, nee, das schaffst du nicht. Und der eine, der hatte auch schon ein bisschen was zu trinken, dann meinte er so, jetzt mach mal eine Wette. Also wenn du das schaffst, unter 4 Stunden, dann zahle ich dir einen Flug nach Deutschland. Wenn du es nicht schaffst, dann komme ich nach New York und du zahlst mir einen Flug. Und natürlich hat man ein paar Drinks und man denkt da nicht viel drüber, dann macht man einen Handschlag und dann stand die Wette. Und der Marathon war dann, glaube ich, ich hatte 8 oder 9 Monate zuvor, dass dann losging, der Marathon, der ist immer Anfang November. Und dann habe ich mich darauf vorbereitet und auch sehr zielstrebig, also typisch deutsch. Wenn du was dir in den Kopf setzt, dann zieht man das durch. Und wie gesagt, ich hatte im Hotel entweder am Nachmittag ein bisschen Zeit oder ich habe die Frühschicht gearbeitet, war nachmittags um 3 fertig. Und das Hotel, wo ich damals gearbeitet habe, das war direkt am Central Park. Fifth Avenue und 61st Street. Und also wie gesagt, im Umkleideraum umgezogen, die Laufschuhe und die kurze Hose und dann ging es in den Park. Und am Anfang fängt man klein an, man läuft einen Kilometer und dann gibt man dazu ein bisschen und mehr. Und die große Schleife im Central Park sind 10 Meilen, das sind 16 Kilometer. Also viele Leute wissen gar nicht, wie groß der Central Park ist. Und natürlich, das hat mir dann doch einige Monate gedauert, bis ich dann da mal ganz außen rumlaufe. Du läufst ja bis nach Harlem hoch. Da sagen auch viele, du musst da schon aufpassen als Weißer. Weil Harlem ist dann doch ein bisschen dunkler und ein bisschen unsicherer, aber das heißt, da muss ich schneller laufen. Wenn es mal gefährlich sein werden sollte, dann, wie gesagt, das war dann fast so mein tägliches Ziel, sobald ich mit der Arbeit fertig war, umgezogen und dann eine Stunde laufen. Und dann am Schluss ging auch die große 16 Kilometer, das ging auch schon recht gut. Und dann kam der Tag, der Marathon kam und es hat, am Tag zuvor war es eine Großveranstaltung im Hotel, ich hätte eigentlich am Nachmittag schon fertig sein sollen, aber dann waren einige Leute krank und dann meint mein Küchenchef, kannst du am Abend noch arbeiten? Okay, ich habe jetzt dann früh morgens, musste dann den Bus erstmal nach Staten Island nehmen. Und es wäre dann früh um, ich glaube, um 6:30 hätte ich da schon in Manhattan da am Park auf den Bus warten sollen. Und jetzt habe ich auch abends zuvor gearbeitet, bis ich kam, glaube ich, um Mitternacht heim. Also ich habe, wenn es fünf Stunden, die ich da geschlafen habe vom Marathon. Es war aber auch gut, weil da war ich nicht nervös, weil du hast dann noch ein bisschen kribbeln. Und es war auch sehr kalt an dem Tag und es war so Nieselregen, es waren gerade mal Low 40s, also ja, es waren unter 10 Grad. Und da ging das los. Damals war es nicht so viel, nicht so viele Läufer wie heute. Ich war jetzt auch vor 2 Jahren mal in New York und habe mir das Ganze nochmal angeschaut. Im Central Park in New York. Und es sind ja über, ich glaube, 70 oder 80.000 Läufer jetzt. Die haben auch diese verschiedenen Staffeln. Also damals, wo ich lief, waren es, glaube ich, 25.000. Und ich kam, das Bild habe ich noch, 3:55:51 kam ich da mit Ziel an. Und es war dann doch, da konnte ich dann ein paar Tage nicht laufen danach, weil ich hatte dann doch ein bisschen Beinschmerzen. Aber es war, wie gesagt, wenn du so ein Ziel steckst und du bist dann in New York und du hast dann diesen Push, wie gesagt, diese Herausforderung, das war, für mich war das, ich bin mal joggen gegangen im Wald, aber Marathon war noch nie auf dem Programm gestanden. Aber durch diese Wette und durch diesen, ja, du läufst durch alle 5 Boroughs und du hast eigentlich die beste Aussicht auf Manhattan und dann gehst du nach Staten Island fängst an, dann Brooklyn und dann gehst du, die Queensboro Bridge ist auch ganz, ganz lange Brücke und da ist auch sehr, bist du dann sehr einsam, weil da keiner auf der Brücke steht. Das sind nur die Läufer. Und natürlich, wenn du in Brooklyn über nach Queens läufst, da sind ja so viele Leute am Straßenrand. Und dann, wenn du auf die erste Avenue runterkommst, das sind ja tausende Leute, die dich da anfeuern. Du kannst ja eigentlich, du willst dir gar nicht langsam werden, auch wenn du vielleicht ein bisschen müde sein würdest. Du hast den Ansporn von den Fans. Und dann, wenn du in den Central Park reinkommst, das ist schon, ich bin ja auch später nochmal gelaufen, wo ich dann in London gelebt habe. Bin ich dann in New York geflogen, nur zum Marathon und dann die Freundin zu sehen. Und dann habe ich sogar eine 3:45 geschafft. Also ich habe mich dann noch ein bisschen verbessert. Und dann in London habe ich einmal eine 3. Ja, in London war es ein bisschen enger, weil die Straßen da ein bisschen enger sind. Da habe ich, das waren knapp 4 Stunden. Aber ich glaube, mein Bester war ja in Washington 3:38. Das waren aber noch, ja, sind ein paar Jahre her. Da muss man auch dafür leben. Ja. Jetzt tue ich noch Halbmarathons, aber ja auch nicht mehr so zeitmäßig pushen.
Okay. Sag mal, und dann wollte ich dich fragen, du hast nämlich eine Zeit lang auch in Hawaii gelebt und gearbeitet. Und du hast erzählt vorher, das war auf einer kleineren Insel. Und jetzt frage ich mich, das ist ja oft von vielen der Traum, so auf einer Insel leben in Hawaii. Wie ist das wirklich?
So. Ja, es war, wie zuvor gesagt, spontan eigentlich. Nach Washington ging es nach Miami. Da habe ich dann ein neues Four Seasons eröffnet. Und dann war ich da für 2 Jahre, war extrem viel los, extrem stressig. Und dann kam es auch noch ein Umwetter in Florida, der Hurricane Katrina. Der hat Miami auch ziemlich verwüstet und da war dann wirklich wenig Tourismus, weil auch viele der Gebäude hatten dann keine Fenster und Klimaanlagen sind ausgefallen, Stromausfall und Überschwemmungen. Es war also weniger begehrt, dass man da nach South Florida, Südflorida gehen wollte, als in Urlaub oder als, ja, keiner wollte dahin. Von daher war es auch sehr ruhig im Hotel und mein Boss hat dann gemeint, hey, wir machen ein neues Hotel auf in Hawaii. Hättest du Interesse, da einen Monat hinzugehen, um mitzuhelfen? Weil wenn du was Neues aufmachst, brauchst du extra Hände, extra Personal. Und dann habe ich gesagt, ja, Hawaii war ich noch nie, jetzt mache ich das gerne mal mit. Und dann ging es auch gleich los. Und nach einer Woche dort, der General Manager, der hat mich dann in sein Büro geholt und hat gesagt, ja, also ich war ja nur die Nummer 2 in der Küche in Miami. Und der hat dann gemeint, ihm würde das gefallen, wie ich mit den Leuten arbeite und wie ich mein Stil, mein Management-Stil und meine positive Energie und Ja, er meinte, er hätte einige andere Kandidaten interviewt und diese Vorstellungsgespräche verliefen nicht so, wie er sich das vorgestellt hatte. Er hatte nicht die richtigen Kandidaten gefunden und dann hat er gemeint, ja, er würde mir diese Position anbieten, das wäre war eine Beförderung. Es war also Küchenchef, es waren eigentlich zwei Four Seasons. Und es waren dann 7 Restaurants, über, ich glaube, noch 95 Köche im Ganzen. War natürlich eine Nummer größer, als ich mir das vorstellte, als erstes Mal Küchenchef zu sein. Aber ich habe das Risiko angenommen und dann ging es, ja, wie gesagt, von Miami nach Hawaii mit Familie. Unser Sohn war da auch noch sehr jung. Und wie gesagt, die Insel ist die zweitkleinste Insel in Hawaii. Es sind 7 Inselgruppen. Wenn er noch nicht mal in Hawaii war. Das sind also 7 Inseln. Der Big Island, der Hawaiian Island ist die größte und dann Oahu ist wahrscheinlich die bekannteste. Waikiki Beach und obwohl das nicht die größte ist. Und dann Maui, das war meine Lieblingsinsel und dann Lanai ist die Insel gleich. Da ist Molokai, Maui und Lanai. Das sind diese 3 Inseln. Maui ist die größte. Und da fährt man mit der Fähre rüber, sind so 45 Minuten. Du kannst aber kein Auto nach Lanai mitnehmen und auch kein Auto von der Insel mit runternehmen. Das heißt, wenn du da auf der Fähre bist, dann musst du ein Auto mieten oder einen Bus suchen, um dann um Maui rumzukommen. Und in Maui gibt es natürlich alle großen Supermärkte, Einkaufszentren, Resorts, Hotels. Also da ist natürlich ein ganz anderes Leben. Und es war natürlich, wenn man ein Kleinkind hat auf der Insel, ideal. Es gibt kaum Verkehr, keine Verkehrsampeln, keine Fast Food, also keine negativen Einflüsse. Es gab nur Natur und Strand und dann oben die Stadt war ein bisschen in den Bergen. Also es war schon ein schöner Anstieg. Ich habe dann auch manchmal mein Fahrrad mit hochgenommen. Das war schon ein richtiger good exercise. Also da hat man so ein bisschen stramme Badeln bekommen. Aber auch du arbeitest in Hawaii, natürlich in der Küche in Amerika, hast du viele Latinos und Südamerikaner, die da arbeiten. Und in Hawaii gab es eigentlich viele, die von den Philippinen da waren. Und das war, wie gesagt, ich bin ja auch Ausländer und ich hatte noch nie ein Problem mit Ausländern. Ich liebe auch sehr gerne mit anderen Kulturen, da was Neues zu lernen und andere Sprachen und andere Essensgepflogenheiten und andere Gerichte und andere Gewürze. Und ich glaube, 80% von meinem Küchenpersonal waren von den Philippinen. Die waren sehr harte Arbeiter, aber auch sehr sensibel. Und da musste ich mir auch ein bisschen umstellen, mein Managementstil. Aber kleine Insel, du hast nur 4.500 Einwohner und du hast 2 Hotels, die du da, wie sagt man jetzt Deutsch? Manchmal muss man.
Ja, ich weiß. Ja.
Die Angestellten, die du da hast, die musst du eigentlich, ja, wer auf der Insel lebt und wer arbeiten möchte, die musst du dann trainieren und anlernen. Und es war schon eine Herausforderung, weil viele haben dann früher in den Pineapple, in den Ananasfeldern gearbeitet, haben diese Ananas gepflückt und jetzt arbeitest du in einem 5-Sterne-Hotel. Also das ist schon ein großer Schritt. Und da muss man auch Geduld zeigen und wie gesagt, hands-on approach. Also muss man doch viel erstmal zeigen und dann viel Geduld aufweisen. Aber die Natur ist da einfach spektakulär und man hat es sehr genossen. Wir waren da 4 Jahre dort und es war doch eine sehr, sehr schöne Zeit. Ich höre das öfters mal, was meine liebste Station ist von meinen vielen Stationen in meiner Karriere. Hawaii war sicher eine der Top 3, aber es ist schon, ich sag mal, es ist Amerika, aber es ist doch nicht Amerika. Es ist es ist halt nicht am Mainland und du fliegst halt doch vom LA 5 Stunden. Also man muss sich erstmal vorstellen, du fliegst in der Mitte vom Pazifik und du fliegst 5 Stunden, dann kommst du auf eine Insel und das ist noch Amerika. Und es ist schon, also jeder, der mal die Möglichkeit hatte, sollte es auf jeden Fall machen. Ich finde, es ist sehr, auch noch jede Insel hat einen eigenen Charakter. Also es ist keine Insel wie die andere. Oahu ist natürlich sehr, ich sag mal, es ist ein Manhattan mit einem Beach, weil es auch sehr viele Hochhäuser gibt und dann doch Tourismus ist da sehr groß. Und dann Kauai, das ist die grüne Insel, wo es halt dann doch diese Regenwälder gibt und auch wo Jurassic Park gefilmt wurde. Da war ich einmal zu besuchen. Am Molokai ist eigentlich die Insel, wo eigentlich nur die Einheimischen leben. Die mögen auch gar nicht, dass du als Ausländer oder als Mainlander da hingehst. Und ich war einmal dort und die haben sehr guten Anbau von ihren Gemüsen und die Rindviecher laufen rum auf der Insel und die Schafe. Und es ist also sehr, ja, ist, wie gesagt, ganz anders als Maui oder Oahu. Also es ist ein ganz anderer Lebensstil.
Du sag mal kurze Zwischenfrage. Hast du eigentlich, schaust du The Bear, die Serie?
Ich habe die erste Saison ein paar geschaut und dann, ja, habe ich dann
weil
auch.
Ich muss sagen, es ist so interessant, weil wir schauen das eben an und wir finden es total gut. Und für, ich finde, wenn man jetzt mit so einer professionellen Küche nie was zu tun hat, lernt man einfach erstmal so viel, was machen die da überhaupt, wie läuft sowas überhaupt ab und so. Also, aber würdest du, kurze Zwischenfrage eben, sagen, das ist real oder eigentlich überhaupt nicht? An dieser Stelle hatten wir ein kleines technisches Problem. Dem Oliver, seine Aufnahme ist abgebrochen und wir haben neu gestartet. Bezüglich der Serie, das erklärt er später nochmal, aber er sagt generell, es ist 50-50. Vieles ist natürlich schon so wie in einer Küche, aber natürlich vieles auch nicht. Olivers nächste Station war dann ein altes Postgebäude in Washington DC, das umgebaut wurde zu einem Hotel. Und zwar zu einem Trump Hotel. Jetzt wird's richtig spannend, weil wie es dazu kam, dass er in diesem Hotel gearbeitet hat, das erzählt er uns jetzt.
Also damals, ich wurde angesprochen von meinem Freund, die Frau, die hat für diese Hotelkette gearbeitet und die hat mich auch mal angerufen und hat gesagt, hey, wir haben diese große Neueröffnung und wir brauchen einen Küchenchef und ja, da bin ich erstmal hingefahren, habe die getroffen und es war, wie gesagt, als ich das Gebäude dann von innen sah, mit diesem Atrium und diese riesen Empfangshalle und diese Möglichkeiten und der Ballsaal, den sie da gebaut haben, da passen, haben über 1000 Leute reingepasst zum Dinner, zum Essen. Und es war schon ein super Projekt. Mhm. Und dann habe ich dann auch mal mein vorgekocht und das hat ihnen auch recht gut gefallen. Das Tasting habe ich dann auch in Baltimore gemacht. Die sind alle nach Baltimore gekommen. Mhm. War auch sehr amüsant bei einem Freund im Keller. Haben wir da gekocht. Das wollte ich ein bisschen, weil nach so 5 Jahren in Baltimore kannte man doch einige Leute und ich wollte nicht, dass da der Rumor, also dass da diese Gerüchteküche aufkommt, dass man da wieder wegziehen oder dass man sich woanders bewirbt. Mhm. Und es verlief recht gut und dann habe ich dann auch angefangen. Und ich glaube, 2 Wochen später hat er dann bekannt gegeben, dass er sich als Präsidentschaftskandidat aufstellen lassen würde. Mhm. Naja, das war so ein bisschen, ich sag mal, Spaß halber haben das einige Leute als Spaß empfunden. Der hat es ja schon ein paar Mal versucht gehabt zuvor. Und naja, wir haben da nicht so drüber nachgedacht, ob das jetzt so zu ernst oder ob das auch was werden würde. Und wir haben dann gesagt, naja, schauen wir mal, das hat er ja schon mal versucht. Und naja, dann wurde er eigentlich als Kandidat bestätigt. Mhm. Und dann kam die Wahl und es war eine sehr lange Nacht. Also die Wahlen, die, wie gesagt, du hast ja die Zeitverschiebung zur Westküste, sind 3 Stunden, bis dann die Wahlstätten überall ihre Stimmen fangen auszuzählen. Und also es wurde, glaube ich, 2, 2:30 morgens, wo die dann bekannt gegeben haben, dass er der nächste Präsident der Vereinigten Staaten wurde. Mhm. Und es war schon eine Party bei uns im Hotel. Und ja, wie gesagt, es hat sich einiges geändert. Und ich sag mal, politisch zur Seite gelassen. Es waren tolle 4 Jahre, da zu arbeiten. Mhm. War sehr viel zu tun. Natürlich, wenn dein Boss der Präsident ist, dann will jeder bei dir ins Hotel kommen und auch nur mal schauen oder einfach nur einen Drink in der Bar nehmen. Mhm. Und es waren schon schöne Ereignisse und ich habe es genossen, war sehr viel Arbeit. Mhm. Aber wie gesagt, das nur vom Beruflichen her war das eine tolle Erfahrung. Und ich sag das, es gibt nicht so viele Leute, die sagen, mein Boss war der Präsident. Von daher bin ich da ein bisschen stolz drauf.
Auf jeden Fall, kann es auch sein. Und wir haben kurz drüber gesprochen, eben politische, es muss jeder selber für sich wissen, aber ich fand es auch total spannend, dass du auch zu mir gesagt hattest, dass er ein sehr guter Boss war. Und das finde ich ja auch mal gut zu hören und das sollte man auch mal sagen, weil nicht jeder Mensch ist nur blöd.
Genau, also und auch viel wird von den Medien ein bisschen beeinflusst. Und je nachdem, was du von hier in Amerika, was du von einem TV-Kanal anmachst, anschaltest, also das entweder ist zu sehr links oder zu sehr rechts.
Ja.
Also ist einer, der nur sagt, wie es ist, wie es wirklich ist. Mhm. Heutzutage ist es so schwierig rauszufinden, was ist jetzt wirklich wahr? Ja. Was ist die Wahrheit?
Ja.
Und natürlich als Arbeitgeber war er zu mir und zu unserem Personal, war eigentlich ein sehr guter Boss.
Mhm.
Und sein Sohn, der Eric Trump, mit dem ich viel zusammengearbeitet habe, der hat die Hotels verwaltet. Also es war so mehr so wie eine Familie, weil es auch ein bisschen kleiner war, als jetzt Four Seasons, wo man 150 Hotels hat weltweit.
Ja.
Trump war dann doch ein bisschen mehr so Familienunternehmen. Und du hast die Leute auch nach ein paar Monaten oder ein paar Jahren kannte man sie und die kannten dich und die haben sich dann auch sehr die haben sich sehr bedankt für die harte Arbeit.
Mhm.
Und auch, wie gesagt, damals, als sie das Hotel aufgemacht haben, wir mussten ja, Washington ist keine Stadt wie New York, also es gibt nicht so viel Personal. Mhm. Man muss dann auch ein bisschen von der Konkurrenz da ein bisschen Personal klauen, sage ich mal.
Mhm.
Aber wie klaut man das? Wie gesagt, die meisten Leute sind glücklich in ihrer Position, die bekommen gutes Geld.
Mhm.
Und damals haben ja ich gesagt, wir müssen was Besonderes bieten. Und so Trump und Headquarter in New York haben dann beschlossen, wir geben die Krankenversicherung, wir bezahlen die Krankenversicherung 100% beim Arbeitgeber. Was eigentlich in Amerika ganz kommt so nicht vor.
Mhm.
Auch in anderen Hotelketten, das ist so was, du zahlst deinen Anteil und der Arbeitgeber zahlt einen Anteil, meistens ist es 50-50.
Mhm.
Und bei Trump, der hat es 100% übernommen. Und das war ja dann schon was. Also sparst dann doch einige $100 im Monat Krankenkasse, die du nicht zahlen musst. Und wenn du eine Familie hast mit mehreren Kindern, dann würdest du sogar noch mehr sparen.
Mhm.
Und das war dann schon ein bisschen ausschlaggebend. Auch das Gehalt war doch einiges besser als mein anderer Arbeitgeber zuvor.
Mhm.
Und auch die Position, die mir zugetraut wurde, als Executive Member, also als einer, der diese Planungen im Hotel mit beeinflusst, wurde ich als Küchenchef da in dieses Komitee mit aufgenommen, was ja doch ein großer Schritt für mich war. Und dann habe ich auch mal die anderen Entscheidungen, was so im Hotel anfallen, außerhalb der Küche kennengelernt.
Mhm.
Und natürlich, wenn da so viel los ist, wenn ein Boss Präsident ist, dann ist da viel los.
Ja.
Und da war das schon sehr interessant für mich, auch mal die andere Seite zu sehen. Habe auch eine sehr gute Mannschaft gehabt da, die meine Küche und wir hatten einige Restaurants und wie gesagt, der Ballsaal, der war natürlich ideal für ihn auch, um da seine Wahlkampf-Dinner abzuhalten oder auch Fundraiser. Aber es war, wie gesagt, politisch zur Seite war das eine tolle Zeit und ich habe das sehr genossen.
Mhm.
Und je nachdem, manche Leute mögen ihn, manche hassen ihn. Jeder soll sich seine eigene Meinung bilden. Aber im Grunde, ich hatte eine schöne Zeit da zu arbeiten und er war ein guter Arbeitgeber.
Ja, super. Und jetzt zum Schluss ist es ja jetzt so, du arbeitest gerade noch jetzt mal nicht mehr in einem großen Haus, sondern in einem etwas kleineren.
Ja.
Du bist jetzt Private Chef, gell? Vielleicht kannst du da noch mal kurz was erzählen, weil ich glaube, viele wissen in Deutschland gar nicht so, dass es hier viel mehr gang und gäbe ist, dass Leute auch mal sich einen Chef leisten, also Chef, Koch leisten zu Hause.
Ja. Also nachdem dann Trump die Wahl verloren hatte, das Hotel wurde dann auch ruhiger und Covid hatte auch einen riesen Anteil dran. Die wollten mich zwar in der Kompanie behalten und wollten mich dann nach Florida und es ging dann nicht so, wie ich das wollte. Und dann ging ich zurück zu Four Seasons hier in Washington als Küchenchef. Da war ich ja damals Ende der 90er als Sous-Chef, also als einer, der eine Schicht verantwortlich hatte, Sous-Chef. Und jetzt war ich da als Küchenchef für 14 Monate. Und nach Covid, das war sehr schwierig, weil Personal, ich sag mal, die Leute wurden doch ein bisschen, ja, nicht faul, aber man hat so ein bisschen diese Arbeitsdynamik, es ging verloren. Während Covid. Und das war dann doch schwierig, da wieder Personal zu finden. Und ich habe dann 14 Monate dort gearbeitet und habe ich aber auch gemerkt, ich ohne das Personal um mich rum wird es sehr schwierig, meine Dinge durchzusetzen, die ich eigentlich als Ziel setzte in der Hotelküche. Du hast ein 5-Sterne-Hotel und du hast auch große Erwartungen. Aber wenn du diese Leute, die dich da nicht, die mit dir arbeiten, die dann nicht die gleichen Ziele setzen, dann wird es sehr schwierig. Und dann kam der Anruf in dem Lunch-Service, Mittagessen, und da war so ein Recruiter, und die haben gesagt, ja, die Familie bräuchte einen Privatchef, und da sag ich, ja, ich habe das noch nie gemacht. Zu dem Zeitpunkt konnte ich mir das nicht richtig vorstellen. Ich habe jetzt durch Covid zwar ein paar Mal gekocht in privaten Häusern, weil die Restaurants waren zu. Und die Leute wollten halt dann doch. Und da habe ich es ein paar Mal gemacht und es war eigentlich recht schön, weil es gab ein Menü und es war dann weniger stressvoll. Mhm. Und die meisten Häuser sind das sehr schön. Also die haben eine tolle Küche und schön ausstaffiert. Und dann kam das zustande, dass ich da eingeladen wurde, zuvor zu kochen für diese Familie. Die haben 3 Kinder, die sind noch jünger. Und er ist auch viel am Reisen, aber die wollen einfach ein gesundes Gericht. Und hier, ich sag mal, auch viele Amerikaner, ihre Hauptmahlzeit ist das Dinner, das Abendessen. Mhm. Und auch in meiner Familie, für die ich jetzt arbeite, das ist auch das Schöne, von einer Stunde am Abend sitzen sie zusammen am Tisch und gibt kein Handy, kein Mobilephone, und da wird auch kein Fernseher, und man unterhält sich über die Tagesereignisse. Jedes Kind hat die Möglichkeit zu erzählen, was da los ist, was positiv war, was negativ war. Und es ist sehr interessant, natürlich für mich als Personal, weil ich die auch das Essen dann auch serviere. Und die legen auch sehr großen Wert auf ein gesundes Essen, biologisch angebaut. Und ja, die haben auch eine Farm, wo die eigenen Rinder haben und ihr eigenes Gemüse. Von daher ist es auch sehr, sehr schön für mich als Chef, diese Zutaten, mit denen ich hier arbeite, die sind schon, die wachsen eigentlich direkt in einem kleinen Radius um uns rauf. Und ich weiß, wo es her ist, ich weiß, wer das Schwein gezüchtet hat, wo die Rinder, und der Geschmack ist auch ganz anders. Man merkt es auch, wenn man es isst, dass wie gesagt, bei uns damals im Landgasthof, wenn du warst und du hast dann die Eier beim Bauern mitgenommen, die haben ganz anders geschmeckt als im Supermarkt. Und das zu machen, und die haben auch natürlich ein schönes Haus und auch die Geräumlichkeiten, um jetzt ihre Gäste da einzuladen. Also die gehen nicht ganz wenig aus. Die laden lieber ihre Gäste ein und ich bekoche die dann. Und die haben auch noch andere Wohnsitze in Amerika, also an Ostküste und an der Westküste. Und wie gesagt, diese Farm in Virginia. Und das ist eigentlich natürlich ein bisschen ruhiger für mich. Man arbeitet nicht mehr so viele Stunden wie früher. Aber natürlich, die haben schon sehr große Interesse an einem unterschiedlichen Menü, das ich da ich sag mal, ich schreibe ein wöchentliches Menü, und da gibt es Asiatisch, da gibt es, aber auch mal schon Deutsch gekocht. Das hat den Kindern die Kinder haben, der recht gut schmeckt. Und der Schnitzel natürlich ist überall bekannt. Aber ich sag mal, meistens ist auch sehr, die sind sehr, ich sag mal Protein, also ein Stück Fleisch oder Fisch, und dann Gemüse, und dann meistens die Kohlenhydraten, die gibt es eigentlich meistens dann an der Seite. Und dann kann jeder nehmen, was er möchte. Da muss er nicht gezwungen sein, so wie Deutschen, wir essen halt den ganzen Teller. Die Amerikaner sind dann doch ein bisschen mehr pickig, also mehr wählerisch. Die sagen dann, okay, ich esse das. Und auch wenn du musst den ganzen Teller nicht schaffen, wenn du voll bist. Von daher, das ist dann doch ein bisschen eine andere Einstellung. Und wie gesagt, es ist eine tolle Familie, mit der ich jetzt fast 2 Jahre zusammenarbeite. Und ich glaube, die mögen mein Essen. Und Ich sag mal, es ist ein ganz anderes Arbeitsverhältnis als nach 30 Jahren in Hotels, sondern einfach in Restaurants. Mhm. Weniger Stress, weniger Stunden, auch ein bisschen mehr Freizeit und ein bisschen mehr Leben genießen. Also das ist schon, am Anfang hatte ich da doch ein bisschen Bedenken, ob das der richtige Schritt gewesen wäre. Aber jetzt, zwei Jahre später, ich sag mal, ich habe kein Interesse, ins Hotelwesen zurückzugehen.
Ah, spannend, weil das wollte ich dich fragen. Nach New York schon?
Aber nach New York komme ich immer gerne. Also nach wie vor die Lieblingsstadt. Das ist die City that never sleeps. Und ich liebe nach wie vor New York. Also ich sag mal, zu leben da, jetzt nachdem man älter ist und natürlich ein bisschen hier, ich fahre mit dem Fahrrad im Sommer zur Arbeit und mit dem Auto sind es 12, 15 Minuten, wenn Verkehr ist. Also es ist halt doch ein bisschen kleiner hier in Washington und dann, ich lebe in Maryland, das ist ja gleich über die Staatsgrenze drüber. Und New York ist natürlich eine andere Dimension. Also nach wie vor meine Lieblingsstadt, aber es ist einfach, ich weiß nicht, wie viele Millionen Leute da momentan leben. In diesen 5 Boroughs, aber es ist nach wie vor.
Ich glaube, 8,5 Millionen sind es jetzt. Ja. Und das Spannende ist, hier könntest du dann in den Hamptons kochen, weil ich kannte das vorher jetzt auch nicht so, dieses Private Chef, also Privatkoch-Konzept. Und ich habe das nur gecheckt, so mit der Zeit, dass Leute eben in den Hamptons im Sommer sich jemanden holen, der dann dort für sie kocht. Und Also, ja, das Coole ist natürlich für dich auch. Ja, genau eben. Und aber das Coole für dich ist ja auch, früher warst du in der Küche gestanden bis spät abends und jetzt hast du irgendwie deinen Abend ja auch für dich, gell?
Ja, also wie gesagt, die essen eigentlich um 6 Uhr. Und dann, wenn sie mal eine Feier haben oder Entertainment, dann wird es vielleicht ein bisschen später. Aber sonst, ich sag mal, 90% der Zeit ist das Essen abends um 18 Uhr. Und sagen wir mal, die Stunde danach ist es eigentlich für mich vorbei und dann habe ich meinen eigenen Abend. Da kann ich auch nochmal ausgehen. Und dann hat man auch ein bisschen andere Freunde. Als früher hat man eigentlich nur Freunde aus der Hospitality, aus dem Restaurantwesen, weil wirklich, wer abends um 10 Uhr dann mit Arbeit fertig ist, wer ist dann noch unterwegs? Also es sind immer so viele Leute, speziell unter der Woche. Und dann hat man seinen Freundeskreis meistens aus dem Restaurant- und Hotelwesen. Das hat sich jetzt heutzutage ein bisschen geändert. Und auch hier, ich habe sehr gute Freundschaften geknüpft mit meinen Nachbarn, die auch von der ganzen Welt herkommen. Die sind ja, wie gesagt, in Australien, Serbe, Schotte und Marokkaner. Also wirklich von der ganzen Welt. Und man sitzt zusammen auf der Dachterrasse und trinkt eine Flasche Wein oder schaut Fußball, jetzt die EM, natürlich ganz heiß. Morgen Watch Party bei mir auf dem Dach. Es gibt Hot Dogs und deutsches Bier. Ich weiß nicht, ob es dänisches Bier hier gibt, aber ich sag mal, Dänemark müssten wir schon noch schaffen, hoffe ich. Und dann, Spanien, das wird dann doch ein großer Brocken. Aber wie so oft in Sport, man muss eine Tagesform entscheidet und auch mal ein bisschen Glück haben. Aber ich und auch positiv denken. Ich sag mal, eines, was mir auch immer noch in New York und auch im ganzen Amerika, das positive Denken, das ist halt doch was anderes als jetzt, ich sag mal, die Deutschen sind ja negativ, aber die überdenken es auch viel. Ich sag mal, in New York oder in Amerika ist immer ein bisschen spontaner, auch speziell. Ich habe mir es ein bisschen angenommen hier, positiv zu denken, weil im Grunde, es passiert. Egal wie du denkst, es wird passieren. Und das Leben geht weiter. Und was du daraus machst, ist im Grunde so wie du lebst und ich genieße es.
Ja. Das ist cool. Ja, Mensch, Oliver, also ich fand, das war ein super Gespräch. Ich könnte jetzt noch eine Stunde mit dir weiterlabern. Vielleicht musst du noch mal wiederkommen irgendwann.
Ja, ich gebe dir meine ganzen Restaurant-Tipps für New York dann.
Das war nämlich meine nächste Frage. Die heben wir uns jetzt auf.
Es gibt einige viele. Und ich muss auch, wie gesagt, wenn ich dann in New York bin, das sind dann 2 Tage und dann 4, 5 Restaurants. Das ist die Norm. Also das ist normal.
Ja.
Wir haben auch mal 8 geschafft. Das war dann extrem.
Wow.
Also man isst dann eine Vorspeise in einem und geht dann zum Hauptgang ins nächste. Und das ist ein bisschen, es war ein Push, aber es war so. Ja. So manchmal muss man verrückte Sachen machen.
Auf jeden Fall. Also gut, du kommst ja jetzt im August, gell?
Ja, genau.
Genau.
Treffen wir uns auf einen Kaffee oder auf einen Drink.
Das machen wir auf jeden Fall. Und dann gibst du mir die ganzen Tipps.
Mache ich gerne.
Ja, super. Vielen Dank, dass du im Podcast warst. Yeah. Und wenn ihr wollt, die jetzt zuhören, ich kann deinen Instagram-Account auch verlinken, wenn du magst.
Ja, ja, gerne. Kein Problem.
Genau. Ja. Dann verlinke ich den nämlich in den Shownotes und dann könnt ihr gerne mal beim Oliver vorbeischauen. Und ja, wenn ihr Fragen habt, dann weiß er die wahrscheinlich.
Ja, ich helfe gerne.
Gut, super. Danke, Oliver. Und ja, schöne EM noch.
Ja, let's go Germany.
Yes.